Ja, liebe Gemeinde, ich heiße Sie auch ganz herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Ich freue mich auch über die Kur- und Reha-Gäste. Die eine war vergangene Woche bei uns zur Gebetsstunde, das war sehr schön. Und die andere kommt aus meiner Heimat, also aus Wetzlar. Freue ich mich sehr, dass du auch da bist heute. Ja, ohne dass wir das irgendwie abgesprochen haben mit den vergangenen Predigern, vor allem auch letzte Woche war ja der Christoph Roth da, der auch aus der Apostelgeschichte gepredigt hat. Und 3 Wochen noch länger zurück hatten wir sozusagen einen Start in die Apostelgeschichte aus dem Leben des Paulus, also von dem Saulus, der zum Paulus geworden ist. Und das Schöne ist, dass wir heute fast wie so in einer kleinen Predigtreihe eine Fortsetzung machen. Nämlich wir bleiben bei der Apostelgeschichte 16. Und der Predigttext dazu ist Apostelgeschichte 16, die Verse 14 folgende. Die Bekehrung der Lydia. In Kleinasien. Er kam auch nach Derbe und Lystra und siehe, dort war ein Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen Frau, die gläubig war, und eines griechischen Vaters. Der hatte einen guten Ruf bei den Brüdern in Lystra und Ikonien, also einer der Mitarbeiter des Apostels Paulus. In Philippi angekommen, fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake, am nächsten Tag nach Neapolis. Und von da nach Philippi, das ist eine Stadt des Bezirks von Mazedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. Am Sabbattage gingen wir hinaus vor die Stadt an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte. Und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Der tat der Herr das Herz auf, so dass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem Hause getauft war, bat sie uns und sprach: Wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. Soweit die Schriftlesung für die heutige Predigt. Ich habe es als Überthema gewählt, Sein oder Design. Also eine Gliederung gebe ich gerne auch weiter. Und zwar, erster Punkt, Sein als Geschöpf Gottes. Sozusagen, wir sind geschaffen, designed by God. Im zweiten Punkt, Sein wie Sein, im Englischen wie ein Zeichen, Schein. Und drittens, Sein, also gezeichnet als Christ. Sign of Hope, dass wir auch ein Zeichen setzen der Hoffnung. Zeichen der Hoffnung. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage, ihr Lieben. Sein oder die sein? Sicherlich haben alle heute Morgen schon mal in einen Spiegel geschaut. Aber mir geht es jetzt darum nicht, um damit deutlich zu machen, naja, wenn man sich im Spiegel sieht, um vielleicht die Schönheit wahrzunehmen oder auch eher sich kritisch wahrzunehmen, das ist jetzt gar nicht die Frage, sondern wie wir es auch eben in dem ersten Lied oder in einem der Lieder gesungen haben. Das, was wir von Gott empfangen, was Jesus uns bedeutet, das wollen wir ausstrahlen. Dass die Herrlichkeit, so haben wir es gesungen, in unserem Leben sich spiegelt. Gottes Herrlichkeit, das ist im Grunde die Pointe. Könnten wir im Grunde jetzt schon die Predigt schließen, aber ja. Das Grimmsche Märchen Schneewittchen, da heißt es: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Die scheinheilige Königin im Märchen macht dem Schneewittchen zum Schein etwas vor. Ihre Taktik und ihre Methoden, die waren doch schon äußerst gemein. Der vergiftete Apfel und der Kamm wurden dem Schneewittchen zum Verhängnis. Manchmal wollen wir vielleicht auch etwas darstellen, was wir gar nicht sind. Sein oder Design. Nun, zu diesem Thema habe ich verschiedentlich Menschen mal interviewt, befragt und natürlich im Internetzeitalter auch mal nachgeschaut, was denn Wikipedia dazu zu sagen hat. Folgendes habe ich zu dem Begriff Design gefunden. Ich wurde auch inzwischen beim Lesen von der Zeitung oder Zeitschriften, ja natürlich auch in Werbeblättern, auf das Wort Design etwas sensibilisiert. Und davon möchte ich gern einiges weitergeben. Modedesigner, das Design im Alter, Designerbaby, davon habt ihr sicherlich auch schon gehört oder gelesen, was heute alles möglich ist. Ein Mensch wird gemacht. Vor vielen Jahren, Jahrzehnte könnte man sagen, habe ich mal das Buch gelesen von dem Dr. Furcht, der ja hier in Bad Nauheim in der Gynäkologie als Professor tätig war. Er hat dieses Buch geschrieben. Es geht da um ethische Fragen. Ja, und viele Jugendliche, die wollen heute Game Designer werden. Das sind Worte, die hat man vor 10, 20 Jahren noch gar nicht so gekannt. Und darum sind 650 Nachwuchsdesigner bundesweit, haben sie einen Recyclepreis für ressourcenschonendes Design bekommen. Nämlich, der hat einen Wert von 2.500 Euro. Und wer kennt nicht das eher dramatische Problem mit den sogenannten Designerdrogen? Und die Schönheitsdesigner in der ästhetischen Chirurgie. Die Liste wäre noch weit fortzusetzen, aber machen wir hier mal einen Punkt. Doch nur noch ein Beispiel, weil mich die Berliner Philharmoniker selber so auch beeindrucken. Da gibt es tatsächlich einen Musiker, der designt Rennräder, also der Oboist. Das hat er sich neben seinem musikalischen Schwerpunkt wohl zur Aufgabe gemacht. Da hieß es dann: Der Oboist der Berliner Philharmoniker ist jetzt auch ein begeisterter Radfahrer. Er entwirft zusätzlich edle Bikes für seinen eigenen Fahrradladen. Kurz gefasst, Musiker designt auch Rennräder. Also fassen wir zusammen, Design heißt auf Deutsch gestalten, einen Entwurf geben oder eine Formgebung. Das ist sozusagen das Lehnwort aus dem Englischen. Und im Deutschen heißt das wiederum designare, bezeichnen. Davon ist es abgeleitet. Das Wort findet sich in vielen Sprachen und kommt aber auch in der Wirtschaft vor, in der Kunst, Körper, aber auch für die Psyche. Die Designergeschichte, ich weiß nicht, ob ihr das euch so vorstellen könnt, geht zurück bis in die 60er Jahre. Design unterscheidet sich aber von der Kunst. Also kommen wir zum ersten Punkt. Sein als Geschöpf Gottes, designt bei Gott. Also wie bereits erwähnt im Interview, als ich eingangs gesagt habe, da war eine Frau, die sagte mir, mehr Schein als Sein. Und wenn sich jemand designt, dann muss das doch auch zu dieser Person passen. Aufgetragene Schminke oder Designerklamotten, das sollte stimmig sein mit dieser Person. Denn sonst entsteht ja der Eindruck, sie trägt eine Maske oder will nach außen hin etwas kaschieren. Das wirkt dann häufig scheinheilig. Was meine ich denn damit? Designt bei Gott. Damit meine ich, Gott hat jeden Menschen, jeden Einzelnen wunderbar geschaffen, individuell, kreativ. Und das gibt dem Menschen das eigentliche Profil. Ganz klar wird das ja, wenn wir mal vergleichen, den Fingerabdruck jedes einzelnen Menschen. Es gibt tatsächlich nichts Doppeltes. Zweitens, Sein wie Sein gezeichnet. Wir Christen sind gezeichnet, nämlich mit dem Kreuzeszeichen und das vor allem durch die Taufe. Manche haben vielleicht die Taufe bewusst erlebt, manche sind als Kleinkind getauft worden. Auf jeden Fall war es bei der Taufe so, dass wir gekennzeichnet worden sind mit dem Zeichen des Kreuzes auf die Stirn, durch den Pastor, durch den Pfarrer oder Pfarrerin. Ja, und dieses Zeichen, von dem geht die Verbundenheit aus. Das ist das Zeichen, der Hinweis auf den gekreuzigten und auferstandenen Christus. Dieses Zeichen begleitet uns als Christen im Alltag. Und darum kann von uns ein Schein, ein Spiegelbild von diesem Gott ausgehen. Ein Zitat von Nietzsche, das heißt, wir Christen müssten Erlöste aussehen, wenn ich doch daran auch glauben sollte, an diesen Erlöser. Darum ist die Frage an uns, was strahlen wir aus? Und im Verlauf jetzt dieser Predigt möchte ich am Beispiel der Purpurhändlerin aus Philippi auf das innere Design, auf die innere Schönheit, auf das Sein des Menschen eingehen. Wir erinnern uns an den Text, den ich anfangs gelesen habe aus der Apostelgeschichte 16. Paulus ist mit seinen Mitarbeitern unterwegs, Timotheus, Silas, Barnabas, von dem er sich getrennt hat, die zweite Missionsreise. Ich habe mal versucht, eine Karte aus der Bibel zu fotografieren, damit ihr auch mal einen Eindruck bekommt. Man kann das sehr schön in den eigenen Bibeln nachlesen oder nachschauen. Ihr seht anhand dieser verschiedenen Farben, die zweite Reise, das ist die mit dem roten durchgängigen Strich. Also wir gehen davon aus, dass Paulus hier von Caesarea aus Richtung Mitteleuropa unterwegs ist, vermutlich mit dem Schiff. Und er kommt dann über Athen, also hier in Kenchrea, heißt es mal, ganz schön, da hat er sich noch die Haare schneiden lassen, also war er beim Friseur. Kenchrea, Korinth und dann in den Norden, Thessaloniki und hier haben wir Philippi. Und seine Aufgabe war ja, dass er jedes Mal am Sabbat ist er entweder in die Synagogen gegangen und jetzt, dieses Mal, ist er in Philippi unterwegs mit seinen Mitarbeitern, mit Timotheus und sieht da die Frauen, die haben sich getroffen zum Gebet und er spricht die Frauen an und verkündigt, nämlich das, was im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, so eindeutig und klar von Paulus geschrieben ist, nämlich, ich kann eigentlich nur verkündigen den Auferstandenen, den gekreuzigten und auferstandenen Christus, im 1. Korinther 15 nachzulesen. Das ist wunderbar. Und hier heißt es, öffne dein Herz für Gottes Wort und seinen Heiligen Geist. Werde durch die Gestalt gewordene Liebe in Christus ein neuer und von Gott gezeichneter Mensch. Ja, und lebe so und handle so. Shine, Jesus shine. Das Lied kennen wir, weil wir das auch hier in unserer Gemeinde schon oft gesungen haben. Es ist ein wunderbares Lied. Und dieses Lied, dieser Schein, diese Heiligkeit, das erinnert mich, ich habe da so ein schönes Bild vor Augen. Wenn ich zu Hause bin im Wohnzimmer und die Sonne scheint, dann scheint die direkt auf das Nachbarhaus. Und dieses Licht, dieses helle Licht der Sonne, das reflektiert direkt in mein Wohnzimmer. Das ist ein unglaubliches Bild, was mich immer daran erinnert, so möchte ich eigentlich sein als Christin, als jemand, der Jesus nachfolgt. Weil Gott mich anstrahlt, weil er mich innerlich so verändert hat, wie die Lydia. Und das dürfen wir ausstrahlen. Wie dieses Licht, das reflektiert ist, so können wir leuchten. Jesus lässt uns leuchten und die Liebe Gottes ausstrahlen. Leuchten für Christus, das wollen wir. Und ein Positionslicht sein in unserer Umgebung. Am Arbeitsplatz, tatsächlich vielleicht auch in der Reha. In der Kur, ich stelle mir das so vor, wenn ihr zusammensitzt, vielleicht beim Essen oder sonst Gespräche habt, habt auch den Mut, da zu bekennen, wo ihr geistlich steht, dass ihr von Christus ergriffen seid, wie Paulus, dass das eure Umgebung merkt. Und auch alle anderen, die hier jetzt zuhören, Ja, ich sehe jemanden, die schon sehr, sehr alt ist und mit Christus schon so viele Jahrzehnte lebt. Ach, was hat sie für Möglichkeiten, das zu bezeugen, zu erzählen, all den Menschen, die zu ihr in die Wohnung kommen und mit ihr zu tun haben. Lassen wir nicht nach. Die Frau aus Philippi, sie hat später ihr ganzes Haus mit den Sklaven und weiteren Mitarbeitern. Auch sie haben das Zeichen nun getragen, das Zeichen des Kreuzes. Sie waren sozusagen designed bei Gott. Sie waren nun erkennbar als Christen. Ja, der intelligente Designer, auch abgekürzt mit einem großen I und einem großen D, das ist Gott, das ist unser Schöpfer. Es gibt von Reinhard Juncker, das ist ein Mann, der für Wort und Wissen arbeitet, ein wunderbares Buch, wer das vielleicht mal intensivieren möchte, über die Philosophie oder Theologie nachzulesen, Intelligent Design. Die Spuren Gottes in der Schöpfung, eine Analyse von Designargumenten in der Biologie. Ja, also das ist schon so, es kommt hauptsächlich aus dem Amerikanischen, aus dem Kreationismus, also der Theologie, die sich glasklar mit dem Schöpfungsgedanken beschäftigt, dass unser Gott und Herr, wie ihn die Bibel beschreibt, diesen Globus, diese wunderbare Erde und das All erschaffen hat. Und nun kommen wir zum dritten Gliederungspunkt. Jeder Mensch hinterlässt Zeichen, Spuren auf dieser Welt. In welcher Form? Das ist die Entscheidung jedes Einzelnen. Ja. Jesus Christus hinterließ ein Zeichen der Hoffnung, des Friedens und der Liebe. Das finden wir häufig in den Predigten oder in den Briefen des Apostels, also diesen Dreiklang der paulinischen Predigt. Die Liebe, der Glaube, die Hoffnung. Und dieses Zeichen trägt jeder Christ in seinem Herzen, weil er durch Christus, durch Gott signiert, gezeichnet ist. Und wir, die wir Jesus nachfolgen, wir Christen, ich habe zwar geschrieben, jeder Mensch, aber dann bin ich doch kritisch geworden, denn eigentlich kann es ja nur heißen, jeder, der Christus nachfolgt, kann dieses Zeichen weitergeben und vergrößern, nämlich in dem Sinn, wie wir es von einem Lied kennen, wenn der Stein ins Wasser fällt, dann erweitern sich diese Kreise. Und so wollen wir das weitergeben. Habt Mut zu den kleinen Schritten der Liebe. Gebt auch ein Zeichen, auch im Alltag und vielleicht heute nach dem Gottesdienst, ein Zeichen des Friedens. Wir können es im Moment nicht so machen, dass wir uns die Hand geben, aber wir können ein Zeichen geben. Oder wir vielfach fasst man sich auf die linke Seite, aufs Herz, verneigt sich. Auch das ist eine Möglichkeit, dem anderen einen Blickkontakt, ein Zeichen der Würdigung, der Liebe zukommen zu lassen. Gott wohnt dort, wo man ihn einlässt, so sagt Martin Buber, der Philosoph und Theologe. Doch zunächst nochmal zurück zur Karrierefrau Lydia hier in Philippi. Sie stimmt ein Loblied der Dankbarkeit an. Vielleicht habt ihr es schon mal gehört, wir werden es nach der Predigt musikalisch hören. Ich habe den Duft der Rosen geliebt. Ich liebte das rauschende Meer, sagt sie. Ich habe mehr als alle gewollt. Ich verkaufte Purpur für blankes Gold. Mein Terminplan war niemals leer. Ich habe meine Trümpfe ausgespielt und habe das Leben geliebt. Ich habe nur an mich selbst gedacht und genommen, was das Leben mir gibt. Ich habe gesucht, du hast mich gefunden. Ich danke dir, Jesus, denn durch deine Liebe fing mein Leben erst wirklich an. Lydia hörte, sie ist eine Frau, befreit zum Leben, zu einem neuen Leben. Lydia hörte hier am Fluss in Philippi das Wort durch die Verkündigung. Das Wort kommt aus der Predigt. Der Glaube kommt durch die Predigt. Das scheinbar Große wird ihr plötzlich ganz klein. Und sie erlebte nun den süßen Schein seliger Ewigkeit. Ich denke, die älteren Geschwister unter uns mögen dieses Lied. Ewigkeit in die Zeit, scheine nun hinein. Und da kommt das vor. Das Kleine wird klein, aber das Große, die Ewigkeit, das Reich Gottes, wird ganz groß, dass es uns groß erscheine. Mitten im Leben, mitten im Alltag. Der Glaube kommt aus der Predigt, wie ich eben schon sagte, aus dem Wort Gottes. Paulus sagt im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 5, kann man sich gut merken, die Liebe Gottes ist ausgegossen in ihr Herz durch den Heiligen Geist und auch in deinem Herzen. Lydia war auf der Suche. Ich frage mich, wer war sie, wenn sie keiner gesehen hat, ungeschminkt? Sie lebte von der blendenden Fassade der glänzenden europäischen Kultur. Wer bin ich? Ohne Gott verdurstet die Seele in der Wüste der Sinnleere. Ja, sie war eine wohlhabende Frau. Purpurstoffe waren zu ihrer Zeit Luxusware. Sie war eine erfolgreiche Geschäftsfrau und eine selbstständige Unternehmerin. Die Bibel berichtet über diese Frau und ihr Vorname sagt etwas aus über ihre Herkunft, über Kleinasien aus der Stadt Thyatira. Das war ein Zentrum für Purpurherstellung. Ich habe mal ein Bild aus dem Internet hochgeladen. Das ist eine Purpurschnecke. Und ihr könnt euch denken, für nur ein Gramm Purpur herzustellen, also diesen roten Purpur, ich habe jetzt mal verschiedentlich im Alten Testament noch mal gelesen, da ist auch teilweise vom blauen Purpur die Rede. Also für ein Gramm braucht man 10.000 solcher Purpurschnecken, um dieses kostbare Gut herzustellen. Da kann man sich schon denken, wie reich und wohlhabend sie war. Mühsam und kostspielig war die Gewinnung dieser Farbe. Darum war Purpur so kostbar. Manche von euch lesen ja wahrscheinlich auch die fortlaufende Bibellese im Moment aus 2. Chronik, also der Bau des ersten Tempels in Jerusalem unter König Salomo, der Nachfolger von König David. Und da war in den ersten Kapiteln so fantastisch die Rede davon, wie viel zum Teil Tonnen von Gold und Purpur und anderen edlen Stoffen also angeschafft worden sind, um das Gotteshaus zu bauen. Also für Gottes Haus und Gemeinde braucht man das Kostbarste. Und ihr könnt das auch gerne nochmal nachlesen im 2. Mose 25 folgende. Das erste Haus Gottes, das war ja die Stiftshütte. Auch da wurde Purpur verwendet, ja, für das Zelt, unter dem über dem Gottes Herrlichkeit thront und wohnt. Also Lydia, eine moderne Frau, nicht weltfremd. Und ich stelle sie mir vor als eine mondäne, dynamische Karrierefrau. Sie importierte Luxusstoffe aus ihrer Heimat in Kleinasien. Die oberste Gesellschaftsschicht war ihre Kundschaft. Darum hatte sie auch Einfluss. Sie war Haupt ihres Hauses. Philippi, eine römische Kolonie, und zusammengefasst war sie eine außergewöhnliche Frau. Für heutige Verhältnisse könnte man sagen, sie war eine Top-Mode-Designerin. Paulus schreibt aber nichts davon, dass sie als Purpurhändlerin im Big Business aufging. Nein, sie war eine Frau, die mit ihren Angestellten, mit den anderen Frauen nach Lebenssinn ausgeschaut hat. Sie traf sich ja mit wenigen Frauen am Fluss und merkte, bei allem äußeren Glück, trotz Mode und Geld, Karriere und Emanzipation, irgendwas fehlt mir zu meinem inneren Frieden. Alles, was unserer Welt heute an Schönem, an Design zu bieten hat, das reicht nicht aus. Der Duft der Rosen, die Trümpfe, das blanke Gold, die Faszination des Erfolges, das reicht nicht aus. Theo Lehmann, der Verkündiger der früheren DDR, sagte einmal treffend: Du kannst aus dem Ozean der Weltreligionen Weisheit schlürfen, aber deine Seele wird dabei verdursten. Doch zurück zu unserer Geschäftsfrau. Sie fand eine Lücke in ihrem Terminkalender, ging zum Fluss. Paulus und mit seinen Mitarbeitern predigen zu ein paar wenigen Frauen. Ach, da sind ja nur Frauen am Fluss, heißt es so schön im Paulus-Oratorium. Wir werden es nachher noch vertiefen. Der Humorist Karl Valentin drückte die Orientierungslosigkeit im Nachkriegswirtschaftswunderland sehr tiefsinnig mit der Frage aus: Können Sie mir sagen, wo ich hin will? Psychologen sehen die Zahl der Neurosen und der Depressionen unserer Zeit auch in der zunehmenden Zielunsicherheit. Junge Menschen sehen keine Perspektive, no future. Das kann doch nicht alles gewesen sein, singt Wolf Biermann, der Liedermacher. Aber die Heilige Schrift, die Bibel, gibt uns eine Antwort. Leben ins Leben hinein, Jesus ist das Leben. Das hatte die Frau auf der obersten Leitersprosse ihrer Karriere erfahren. Der Herr tat ihr das Herz auf. Und darum haben wir am Eingang des Gottesdienstes gebetet, dass wir unsere Herzen öffnen für Gottes Wort. Lydia erkannte, mit Geld kann man keine schönen Kleider kaufen. Aber nicht mit Geld kann man schöne Kleider kaufen, aber nicht die Schönheit. Schöne Häuser, aber nicht den häuslichen Frieden. Man kann Gemeindehäuser, schöne Kirchen kaufen, aber nicht die Erlösung. Vergnügen und Spaß, aber nicht die wahre, bleibende Freude, den Frieden mit Gott und den Menschen. Sie fanden nun Zeit zum Gebet, wurde nachdenkend. Im Lärm ihrer so geschäftigen Welt wurde sie nach ihrer Taufe sogar Quartiergeberin. Sie sagt: Kommt in mein Haus. Sie hatte jetzt ergriffen und begriffen, ich habe nur ein Leben und das gehört. Ja, die Frage ist jetzt ganz persönlich. Das gehört dem Herrn Jesus. Wie antwortest du auf diese Frage? Und ich ergänze, wir haben nur ein Leben. Und wem stellen wir es zur Verfügung? Empfinden auch wir ein Gespür dafür, liebe Gemeinde, dass diese jüdischen Frauen hier am Fluss in Philippi mehr hatten als die reiche Geschäftsfrau, die ja doch augenscheinlich alles hatte. Hand aufs Herz. Lydia, von ihr heißt es im Text, sie war eine gottesfürchtige Frau. Mit ihr fing die Kirche auf unserem Kontinent in Europa an. Und wenn wir in der Nachfolge Gottes stehen, dann kann sie mit uns weitergehen. Jeder nach seiner Berufung und mit seinen Gaben. Wir können Gott und wir wollen das auch in unserem Leben und in unserer Lebensplanung zu Wort kommen lassen. Auch wenn du noch ganz jung bist, Schüler, die heute jetzt leider nicht da sind, aber ihr erzählt es euren Kindern bitte, die Eltern, die da sind, oder die Berufstätigen, du lebst in der Familie oder bist vielleicht schon in Rente. Nein, der Gott in Philippi ruft auch heute Männer und Frauen hier in Bad Nauheim in seine Nachfolge. Denn Gott ist ein menschensuchender Gott. Finden auch wir unser Lebensziel, befreit zum Leben. Sein oder Design, das ist hier nicht die Frage, sondern das ist die Frage. Lasst uns abschließend auf ein Gedicht hören. wahre Schönheit. Schön sind die Augen, die vor Freude leuchten im Blicke auf dessen Nächsten Wohlergehen. Schön ist der Mund, der nie sich sucht zu rächen durch bittere Worte, die nur Zwietracht säen. Schön sind die Hände, die da gerne geben, die andere stützen, andere Lasten heben. Das ist die Schönheit, welche nie veraltet, im rauen Sturm des Lebens nie erbleicht und drum dann vollkommen ausgestaltet, vollkommen designt. Das ist die herrlichste Vollendung, einst erreicht. Und Herr, so gib uns dein Wort, dass es uns verwandelt, auch an diesem Sonntag, an diesem Tag ganz neu. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.